Schuhe sind das einzige Kleidungsstück, das einen Menschen mit der Erde verbindet, jedenfalls wenn er einen Schuh anhat und nicht nackt unterwegs ist. Von daher sind Schuhe sehr bodenständige Produkte. Das Problem ist, dass wir in Europa kaum noch Manufakturen haben, so nennt man sie ja neudeutsch, wo Schuhe wirklich hergestellt werden. Das meiste kommt aus Asien, weil die Lohnkosten nicht mehr zu bezahlen sind. Das heißt, den Schuhproduzenten, die es noch gibt, wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Es gibt einen Mann, der dem Ganzen trotzt. Es ist ein Österreicher, Heini Staudinger, den wir hier in Österreich in seinem Werk oder dem Werk seiner Mitarbeiter, er ist Teil des Werkes, ist der Firmendichter, den wir hier besuchen. Guten Tag, Herr Staudinger.
Hallo, guten Tag.
Tolles Modell. Auch eine ganz, ganz tolle Farbe. Wir sind hier in einem Verkaufsraum, kann man nicht sagen, sondern hier werden auch Prototypen vorgestellt. Dieses Modell gibt es noch gar nicht.
Dieses Modell gibt es schon länger. Diese Farbe ist neu. Damit wollen wir deutliches Signal setzen, dass Schuhe fröhliche Signale senden können.
Mhm. Herr Staudinger, dieses Format, in dem wir uns hier befinden, hat ja den Namen Die Macher. Und wir besuchen Menschen, die in diesem Fall Schuhe produzieren, aber es geht ja bei Ihnen weit mehr als Schuhe. Sie sind weit mehr als ein Schuhproduzent, deswegen sind Sie für uns eine sehr interessante Persönlichkeit, weil Sie das auch schon sehr, sehr lange machen und Sie trotzen auch der Finanzmafia, nenne ich das mal, erfolgreich, muss man dazu sagen. Das macht Sie für uns natürlich noch interessanter. Ich möchte Sie zitieren, einen Spruch, den Sie gebracht haben, weil über Sie wurde auch schon ein Dokumentarfilm gedreht, der auch schon in den Kinos kam. Und da haben Sie geschrieben, Krisenregionen sind Traumregionen für Pioniere. Sie sind ein Pionier. Wir sind hier in einer Krisenregion, aber wir sind auch in einer Krisenbranche. Können Sie mal erklären, was ist das Problem bei Schuhen, die in Europa gefertigt werden? Ich meine, Schuhe braucht jeder Mensch. Schuhe gibt es schon sehr lange. Bauen wir sie einfach. Wo ist das Problem?
Das Problem ist einfach, unser Schuhe sind arbeitsintensiv. Und in unseren Ländern sind die Arbeitskosten hoch. Und weil Schuherzeugung trotz der technischen Entwicklung arbeitsintensiv geblieben ist, sind die Schuhe an der Spitze von diesem globalen Wanderzirkus, der ununterbrochen den billigeren Löhnen folgt. Und jetzt glaube ich, dass ein Teil des Problems ist hausgemacht. Bei uns sind die Arbeitskosten hoch belastet durch Staatsabgaben, Sozialversicherung, Steuern und dergleichen, während unsere Mitbewerber, das sind de facto die Schuhe aus China, abgabenfrei nach Europa hereinkommen. Und oft ist dann noch so, dass die Konzerne, die Millionen dieser Schuhe verkaufen, nicht einmal Steuern zahlen.
Mhm. Bekommen Sie Support aus der Politik? Also hilft man Sie, dass man da ein faires Verhältnis darstellt oder wird die Konkurrenz noch bevorteilt?
Im Grunde genommen ist es so, dass in Wahlkampfzeiten manchmal Politiker bei uns auftauchen und durch die Firma gehen und Foto geschossen werden. Aber de facto ändert sich an den Rahmenbedingungen dadurch nichts. Alle finden es sympathisch, dass wir noch existieren in dieser kaputten Branche. Und irgendwie ist es auch so, dass seit diese Branche de facto verschwunden ist, sind die Überlebenden wie exotische Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Und ich sage es manchmal so, wenn es von einer Affensorte noch Millionen gibt, dann kennen wir den Namen gar nicht. Aber kaum ist die Affensorte vom Aussterben bedroht, bekommt sie einen Nationalpark und wird besucht. Und so werden wir besucht von tausenden Menschen, die es bestaunen, dass wir hier noch Schuhe machen. Mhm. Und das ist für uns auch wichtig, denn hier im Werksverkauf verkaufen wir über 20.000 Paar Schuhe und eigentlich erzielen wir hier den Deckungsbeitrag, den wir zum Überleben brauchen. Ich habe dabei den Spruch entwickelt, wenn Waldviertler Waldviertler kaufen, schaffen Waldviertler für Waldviertler Arbeit. Das sage ich gern dazu. Wenn nicht Waldviertler Waldviertler kaufen, tut es uns auch gut. Mhm. Aber im Grunde genommen stimmt dieser Satz für jede Region. Wenn wir das kaufen, was in der Region wächst und was in der Region produziert werden kann, dann tut das immer der Region gut. Und dafür sind wir als Fahnenträger dieser Idee bekannt geworden. Und ehrlich gesagt geht es mir so, ich halte diese Fahne gerne hoch.
Herr Staudinger, der Schuh, über den wir hier sprechen, oder die Schuhe, die Sie haben, Sie haben ja über 30 Modelle, die immer wieder auch modifiziert werden und auch im Team erarbeitet werden. Das Marketing, all das findet hier eben auch statt. Die nennt sich Waldviertler. Wie heißt die Region, wie heißt der Ort hier, falls jemand das jetzt parallel bei Google sucht?
Die Region hier im nördlichen Österreich heißt Waldviertel. Wir sind ziemlich genau zwischen Prag und Wien, zwischen Berlin und Budapest und zwischen Kiew und Barcelona. Mhm. Und manchmal schreibe ich in unsere Kundenmagazine hinein, wir sind das Zentrum Europas. Und dann sage ich gerne dazu, immer mehr Leute glauben es uns, sie kommen hierher, kaufen unsere Schuhe und das ist für uns eine extreme Überlebenshilfe.
Der Ort hier heißt Schrems und diese Fabrik hier, dieser Ort, wo man auch ja, sich alles anschauen kann, Verkaufsräume, wo mehr geboten wird als Schuhe, sondern man trifft hier Gleichgesinnte. Das ist ein Wallfahrtsort geworden. Hier kommen manchmal auch Menschen aus mittelständischen Betrieben, die quasi ein Museum besuchen und sagen, so wurde das früher gemacht und es fühlt sich besser an. Führt das auch dazu, dass Sie überlegen, dass Sie auch umstellen? Also, dass wir wieder Arbeit generieren, die nachhaltig ist, die enkelkompatibel ist? Oder guckt man sich das nur an und sagt, naja, das können die nur machen, weil es ein paar Exoten sind?
Ehrlich gesagt würde es mich freuen, wenn wir wie ein Saatgut betrachtet würden, wo wieder Leute beginnen, Schuhe zu erzeugen. Manchmal ist es in dieser Einsamkeit schwierig. In Österreich gibt es noch 7, 8 Firmen, die jetzt Schuhe produzieren. Und es gibt keine einzige Firma, die alles in Österreich macht. Wir kooperieren alle mit Firmen in Tschechien, Ungarn oder alten Jugoslawien. Und in Summe erhalten wir so eine Wettbewerbsfähigkeit. Aber auch das Know-how ist immer schwieriger zu pflegen in einer Branche, die so unter Druck steht, die so.
Das heißt, Ihre Partner im benachbarten Ausland haben auch noch Menschen, die die Fähigkeiten haben, die vielen Komponenten herzustellen. Hier wird das zusammengebaut. Man kann sagen, das kennt man aus der Automobilbranche, wir haben viele Zulieferer. Nur, dass bei Ihnen der Zulieferer eben seit Hunderten von Jahren dasselbe Handwerk beherrscht. Das kann man nicht mehr automatisieren. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, aus diesem Grund, weil Lohn auch gedumpt werden kann, die Chinesen lassen jetzt in Äthiopien produzieren, weil es noch billiger ist, gibt es auch keine. Und das kann man vielleicht auch als Chance sehen. Es gibt auch keine Verbesserung von Maschinen, weil sich das gar nicht lohnt. Das ist viel zu teuer, das zu entwickeln, wenn man Menschen noch mehr runterpreisen kann. Ich möchte mit Ihnen, bevor wir weiter über die Schuhe sprechen und über das, was sich hier überhaupt an diesem Ort abspielt, weil es geht auch um Schuhe, aber es geht um weit mehr. Ich möchte Sie fragen, wie sind Sie in die Branche gekommen? Ich weiß, Sie sind katholisch erzogen worden und sind da mal kurz ausgebrochen. Damals 68, die Frage, ich möchte in einen Sexfilm, können Sie gleich nochmal wiederholen. Wollten auch Medizin studieren und sind dann doch beim Schuh gelandet. Sie sind katholisch in einem Internat groß geworden, ist das richtig?
Zuerst im Elternhaus.
Katholisch?
Katholisch.
Die Eltern hatten so einen Tante-Emma-Laden?
Die Eltern hatten einen Tante-Emma-Laden.
Also Sie sind groß geworden, voll Kontakt mit dem Kunden?
Eine nette Geschichte. Meine Mutter war streng. Und ich habe quasi die ganze Kindheit im Laden meiner Eltern verbracht. Und die Kunden hatten mich gern. Und jetzt habe ich, da bin ich noch nicht in die Schule gegangen, gedacht, wenn meine Mama so streng ist, ist das kein Problem. Ich kann von zu Hause ausziehen. Und habe mir gedacht, ich kann ganz sicher zu einem Kunden ziehen.
Okay.
Und so gesehen war es natürlich wirklich so, dass diese Kundenbeziehungen für mich was ganz Lebendiges und Existenzielles waren. Und ich war in Wien in einer Podiumsdiskussion und da war der Chef der österreichischen Caritas dabei, ein Professor von der Wirtschaftsuni, ein Chef einer großen Steuerberatungskanzlei. Und der hat so ins Publikum geschimpft und hat gesagt, die Absolventen, die von der Wirtschaftsuni kommen, können immer weniger. Er muss sie in seiner Kanzlei weiter ausbilden, bevor er sie selbstständig zu einem Kunden schicken kann. Und er hat sie in seinem Ärger so hemmungslos gehen lassen, bis der Professor von der Wirtschaftsuni dreingeschrien hat und gesagt hat, nun, jetzt sagen Sie uns endlich, was können Sie nicht, unsere Absolventen? hat er gesagt, zum Beispiel grüßen. Und dann habe ich mir gedacht, im Laden meiner Eltern habe ich und meine vier Geschwister, selbstverständlich haben wir mit 2 Jahren grüßen können. Mit 3 Jahren haben wir alle mitgeholfen im Geschäft und haben gewusst, was dienen und bedienen heißt. Und mit 6 Jahren haben wir relativ gut Kopfrechner können, weil die Männer die Zigaretten einzeln gekauft haben. 3C oder 5 Sport. Und ich habe Unmengen dieser Preise auswendig gewusst. 3C 90 Groschen, 3,3er 75 Groschen, 5,3er 1,25 und so weiter. Und damit war ich relativ fit im Kopfrechnen. Aber das Wesentliche, was ich im Laden meiner Eltern gelernt habe, es ist immer schwieriger geworden, weil die Supermärkte gekommen sind. Und meine Eltern haben immer gesagt, solange wir das Auskommen haben, gibt es nichts zu jammern. Und ich sage, ich habe es in der Schule dann später eleganter formuliert gehört. Seneca hat gesagt, nie ist zu wenig, was genügt. Und das hat mir in den Anfangsjahren hier in der Schuhwerkstatt ganz enorm geholfen. Wir haben nie ein Geld verdient. Und ich habe mich über jeden Nuller in der Bilanz gefreut und habe mir gedacht, nie ist zu wenig, was genügt. Und das, was notwendig war, dass es genügt, das haben wir erwirtschaftet. Und so gesehen bin ich für diese Lehre im Elternhaus sehr dankbar. Und seit ich das in der Podiumsdiskussion erlebt habe, nenne ich den Tante-Emma-Laden meiner Eltern The University of Economics of Schwanenstadt.
Erstaunlicher, nachdem Sie als Firmendichter schon ganz früh bei diesem Interview mit Seneca gekommen sind, muss ich Ihnen natürlich, das drucken Sie auch auf Ihre Firmentüten, muss man dazu sagen.
Ja.
Könnte man jetzt auch als Widerspruch sagen, weil das ist ja auch kommerziell. Aber da sehen wir dabei, wie kommen wir raus aus diesem System? Während wir im System sind, geht das. Der Widerspruch in sich, aber diese Frage stellen wir uns ja alle, haben wir auch. Wie können wir nicht gegen ein System ankämpfen, sondern mit dem System den Systemwandel erreichen? Ab wann muss man das System verlassen, aber kann man da noch was erreichen? Also das ist die Frage, mit denen wir uns auch herumschlagen. Aber ich möchte noch mal zurückkommen. Sie sind Kreisler, hieß das, glaube ich, ne? Heißt das in Österreich. Der Tante-Emma-Laden ist der Kreisler. Da haben Sie den Vollkontakt zum Kunden bekommen. Man hat Sie trotzdem dann versucht, katholisch klar zu bekommen. Sie sind auf ein Internat gegangen?
Ich bin dann in ein katholisches Internat nach Linz gekommen. Und in diesen Jahren ist das Zweite Vatikanische Konzil gelaufen. Und Papst Johannes der 23. wurde gefragt, was denn das Ziel von diesem Konzil sei. Und dann hat er gesagt, das Fenster aufzumachen.
Also Windows.
Yes.
Ich sage das nur deshalb, weil Sie waren vorher in einem Film, habe ich Sie gesehen, in dem geheimen See von Bill Gates. Also das ist der See, den Bill Gates nicht hat. Das ist der geheime Waldsee, in dem Sie geschwommen sind.
Den müssen wir dann noch erwähnen.
Ja.
Und dieses Fenster öffnen ist auch in diesem katholischen Internat ernst genommen worden. Und ich habe 1971 die Matura gemacht, die Deutschen sagen das Abitur. Und da ist interessanterweise dank der offenen Fenster der Wind der 68er-Bewegung ins Internat gekommen.
Was war Ihr erster Wunsch?
Und der wichtigste Wunsch war die Freiheit. Und das war auch schön, weil Freiheit eine philosophische Debatte in unserer Klasse ausgelöst hat. Und die Geschichte ist so gegangen, dass wenn einer am Abend besoffen nach Hause gekommen ist, ins Internat zurückgekommen ist, haben wir gesagt, bist du wahnsinnig? Glaubst du, wir lassen uns wegen deinem blöden Rausch unsere Freiheit gefährden? Und so haben wir eigentlich in diesen Jahren gelernt, dass Freiheit ein zerbrechliches Gut ist, das nur dann leben kann, wenn wir es gemeinsam pflegen. Für dieses Erlebnis bin ich wahnsinnig dankbar.
Also Freiheit ist auch Verantwortung?
Freiheit heißt Verantwortung, ohne jeden Zweifel. Und als Beispiel, wie radikal diese Freiheit praktiziert wurde und auch das Vertrauen der Erzieher. Da habe ich dann so 17-jährig zum katholischen Priester, der unser Erzieher war, gesagt, bitte Herr Präfekt, ich möchte heute Nachmittag in einen Sexfilm gehen. Hat er gesagt, muss das sein? Hat man damals gedacht, muss nicht unbedingt sein. Bin damals nicht gegangen. Mhm. Und in diesem Milieu der Freiheit haben dann wahnsinnig viele meiner Kollegen, auch ich, nach dem Abi, nach der Matura, mit dem Theologiestudium begonnen.
Sie auch?
Ich auch. Und mir war das relativ schnell zu langweilig, zu kopflastig, zu wenig.
Windows?
Zu wenig Bodenkontakt vielleicht, okay. Ja. Mhm. Und habe dann schnell aufgehört und im Frühsommer 1971 habe ich einen Brief von einem Freund bekommen. Da ist drinnen gestanden, er möchte gern nach Afrika fahren, ob ich mitfahren möchte. Und in diesem Brief hat er ein Zitat von Saint-Exupéry hineingeschrieben. Und ich weiß nur mehr den Schluss auswendig, aber der Inhalt war in etwa so. Das Leben ist der wichtigste Lehrmeister, den wir haben, wichtiger als alle 1000 Bücher dieser Erde, denn das Leben leistet uns Widerstand und dadurch können wir lernen. Und zum Schluss hieß es, und nur im Kampf findet der Mensch zu sich selber. Und dann hat Reinhold geschrieben, kommst mit mir nach Afrika? Und ich bin die Trafik gelaufen, habe Postkarten gekauft, habe draufgeschrieben, ja. Und dann ist ruckzuck losgegangen, dass wir uns vorbereitet haben auf diese Afrika-Reise. Und wir sind dann 19-jährig zu zweit mit zwei Moped von Schwanenstadt bis Tansania gefahren.
Wie lang fährt man denn da?
Die Mopeds sind tatsächlich nur 40 km/h Höchstgeschwindigkeit gefahren. Und die Reise hat ziemlich genau ein halbes Jahr dauert, bis wir dort waren.
War für Sie und diesen Menschen, der mit Ihnen gefahren ist, der nicht mehr lebt, mit 28 ist er gestorben, war das ein prägendes Erlebnis? Sie kommen später nach Tansania zurück. Sie helfen ja heute auch Schulprojekte in Tansania zu realisieren. Also das wirkt bis heute nach.
Ich sage es gern so, für mich war diese Reise das wichtigste und prägendste Erlebnis meines Lebens. Und ich sage, ich habe den afrikanischen Lehrmeisterinnen zu verdanken, dass ich bis in die letzte Phase kapiere, dass es im Leben nichts Wichtigeres gibt als das Leben selbst. Mhm. Bei uns hat man oft das Gefühl, das Wichtigste im Leben ist das Geld, dann das Auto, dann die Wohnung.
Der Status.
Der Status und dann die Kinder. Und wenn die Kinder kapieren, dass das Geld, das Auto, der Status und die Wohnung das Wichtigste sind, dann ist alles in Ordnung. Und dass das Leben selbst das Wichtigste ist, da brauchen wir oft so traurige Erlebnisse, wenn jemand jung aus dem Bekanntenkreis stirbt, dann spüren wir es. Und in Wirklichkeit, glaube ich, ist es eine wichtige Kraftquelle, wenn wir den Gedanken an das Leben und an die Heiligkeit des Lebens, wenn wir diesen Gedanken pflegen, weil wir Teil des Lebens sind. Das Leben fließt durch uns und es ist oft rätselhaft. Wir verstehen vieles nicht und trotzdem sind wir Teil davon.
Herr Staudinger, Sie kommen aus Afrika zurück. Ihnen ist klar, mit dem Studium wird das nichts, aber Sie kommen dann durch die Idee, weil Sie viel Elend sehen, Medizinstudium, das wär's. Sie fangen an, Medizin zu studieren.
Es hat in Afrika so unfassbare Erlebnisse gegeben, und zwar unfassbar im Sinne des Wortes. Wir sind 19-jährig mit zwei Mopeds in einem Dorf angekommen und innerhalb der ersten 5 bis 10 Minuten haben es 30 schwerkranke Leute vor die Mopeds gelegt und haben gesagt, bitte helft uns. Und wir waren oft absolut ohnmächtig und trotzdem gefesselt von dieser Not, der mir wir immer wieder begegnet sind. Und Reinhold und ich haben während der ganzen Reise nie darüber gesprochen, was wir machen werden, wenn wir wieder daheim sind. Und siehe da, beide haben wir mit dem Medizinstudium begonnen.
Mhm. Bei Ihnen ging das mit dem Medizinstudium aber dann auch nicht auf. Das war mehr eine Orientierung fürs Leben. Aber Medizin als Arzt hat man ja dann auch, ähnlich wie damals mit ihrer, bei ihren Eltern hinterm Ladentisch, Vollkontakt zu Menschen, den sie heute ja auch haben. Aber warum endet das mit dem Medizinstudium? Wie endet das?
Wir sind also von Afrika zurückgekommen, haben Medizinstudium begonnen und ich war viel in so dritte Weltgruppen, aber auch in medizinkritischen Gruppen drinnen. Und eine Gruppe hat geheißen kritische Medizin. Und die haben immer wieder so Studien auch gebracht, wo eine Studie zum Beispiel gesagt hat, dass die moderne Medizin gleich viel krank macht wie gesund macht. Ivan Illich hat damals gesagt, dass die Lebenserwartung in der dritten Welt, wenn die Hygieneumstände und die Ernährungsumstände halbwegs gut sind, ist die Lebenserwartung in vielen Gebieten dieser Erde gleich hoch, obwohl nicht diese hochtechnisierte Medizin ist. Und jetzt sage ich, ich habe als Medizinstudent so eine gewisse Doppelbelastung gehabt. Ich habe auf der einen Seite gelernt, was ich lernen musste, und auf der anderen Seite mit Begierde erfahren und gelernt, was in der Medizin alles faul läuft. Und eines Tages habe ich auf eine große Prüfung mit einem Freund gelernt. Und der Freund ist durchgekommen, ich bin durchgeflogen. Und er hatte einen reichen Vater, der ihm einen Batzen Geld gegeben hat. Und mit diesem Geld ist er nach München einkaufen gefahren. Und wir haben uns dann in einem Kaffeehaus in Wien getroffen. Und er hat mir erzählt, was er alles gekauft hat. Und am meisten geschwärmt hat er von Schuhen, die es in ganz Österreich nicht gibt. Und diese Schuhe sind so toll und so außergewöhnlich. Und ich schaue im Kaffeehaus so unter den Tisch und sehe seine Schuhe. Und er schwärmt, wie toll die sind. Und wie ich den Kopf hebe, sage ich, weißt was, Peter, ich höre jetzt auf mit dem Medizinstudium. Ich werde jetzt Schuhhändler. Ich habe mich mein Leben lang nicht für Schuhe interessiert. Und in diesem Augenblick sind die Würfel gefallen. Ich bin dann wenige Tage später Autostopp nach Dänemark gefahren und habe bei den Produzenten angeklopft und habe gesagt, ich möchte eure Schuhe in Österreich verkaufen. Die haben gesagt, super. Und dann habe ich gesagt, bitte, ich kenne mich nicht aus im Schuhhandel, helft mir einen Erstauftrag formulieren. Und die haben mir dann ungefähr 1000 Paar Schuhe aufgeschrieben. Und dass die nicht merken, dass ich kein Geld habe, habe ich freundlich den Auftrag unterschrieben und bin Autostopp wieder nach Hause gefahren. Und ich habe keine Sekunde dran gedacht, dass ich jetzt eine Bank fragen könnte, ob sie mir Geld borgt, sondern ich habe ausschließlich meine Freunde gefragt, habe gesagt, ich habe jetzt Schuhe um 300.000 Schilling bestellt, ich habe kein Geld, kannst du mir bitte Geld borgen? Und innerhalb von 2 Tagen habe ich in lauter kleinen Portionen die 300.000 Schilling per Telefon versprochen bekommen, die ich zum Anfangen gebraucht habe. Und das war im Jahr 1980.
Also wie die Jungfrau zum Kind, eine Schnapsidee letztendlich.
Das ist auch ganz interessant, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, da habe ich das Gefühl, dass die großen Entscheidungen
aus dem Bauch
alle ein bisschen, so wie Sie gesagt haben, als Schnapsidee plötzlich hier waren und ich diesen Impulsen gefolgt bin. Und dass dann draus sowas werden kann wie diese Firma, macht mir ehrlich gesagt ein bisschen glücklich und stolz.
Lassen Sie uns genau da ansetzen. Sie fangen zum ersten Mal an, Geld einzusammeln. Heute wird man Neudeutsch sagen, Neudeutsch ist auch so ein lustiges Wort, wenn wir jetzt ein Englisches benutzen, Crowdfunding. Sie fragen Ihre Freunde, also nicht folgen Sie dem Geld, sondern lassen Sie das Geld zu Ihnen kommen. Das haben Sie ja gemacht. Das ist noch was, eine andere Art von Banking. 2013 haben Sie sowas nochmal versucht und bekamen dann auch Post, aber von der FMA, der Finanzmarktaufsicht, die für Sie, indem sie mal versucht hat, Sie kaputt zu machen, extrem viel Werbung gemacht hat. Beschreiben Sie 2013 ein wichtiges Jahr für Sie und die Firma. Sie brauchen wieder Geld und kriegen keins von den Banken.
Kleiner Schritt zurück. 1999 hat mir ein Bankdirektor den Kreditrahmen gekürzt.
Von 12 auf 7?
Von 12 auf 7 Millionen Schilling. Und ich war fuchsteufelswild und habe damals gesagt, das wichtigste Firmenziel ist, bankenunabhängig zu werden. Im Jahr 99 hab ich mir gedacht, das muss so geschehen, dass wir schuldenfrei werden. Im Jahr 2003 waren wir in etwa schuldenfrei. Und dann habe ich im Gebäude, im Leder, in den Schuhen einen Wert erblickt, den ich als eine solide Grundlage für Bonität empfunden habe. Und habe dann Freunde und Verwandte gefragt, wollt ihr nicht einen Teil von eurem Spargeld bei mir in der Firma einlegen? Und das ist so nach und nach mehr geworden. Und wir konnten unsere Firma ungebremst entwickeln. Wir haben immer ausreichend Geld gehabt. Und vom Jahr 2003 bis zum Jahr 2008 ist ungefähr 1 Million Euro von Freunden, Kunden, Verwandten und Mitarbeitern in unserer Firma hier gewesen und hat uns die Entwicklung ermöglicht.
Das heißt, mit diesem Kapital kann man auch vergrößern, anbauen, Verkaufsräume schaffen, aber auch entwickeln, Leute einstellen, Material einkaufen, so etwas alles.
Genau. Mhm. Die normalen Finanzierungsaufgaben in so einer kleinen Firma. Und im Jahr 2008 sind dann die Lehman Brothers in Konkurs gegangen. Wenige Wochen später die Firma RG, die in unserer Nähe Strümpfe und Socken produziert hat und die in ihrer Blütezeit mit 1000 Leuten gearbeitet haben. Und in unmittelbarer Nachbarschaft ist eine Halle mit 4000 Quadratmeter frei geworden und ich habe in unser Kundenmagazin Brennstoff hineingeschrieben, wer uns bei der Finanzierung helfen möchte, möge sich melden. Waren in 500.000 Euro da. Und dann hat es weiter Leute gegeben, die da Geld einlegen wollten. Und ich hab einem zurückgeschrieben, danke für dein Interesse, uns Geld zu borgen, aber leider brauchen wir dein Geld jetzt nicht. Hat er zurückgeschrieben, das hat die Bank noch nie zu ihm gesagt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, bitte dürfen wir Name und Adresse aufschreiben. Wir werden dich und euch informieren, wenn wir wieder Geld brauchen. Und im Jahr 2010 haben wir dann diese Halle saniert. Und dann habe ich 150 Briefe verschickt. In der ersten Woche sind 500.000 Euro gekommen, in der zweiten Woche 300.000. Und in der dritten Woche habe ich zurückgeschrieben, danke für euer Interesse. Wir wissen nicht mehr, wohin mit dem Geld. Und dann haben wir diese Gebäude saniert. Und wir waren besonders stolz auf den Sanierungserfolg, weil wir vorher 35.000 Euro für Gas und Öl gebraucht haben. Und nach der Sanierung haben wir nur mehr 15.000 Euro für Waldviertler Holz gebraucht, um die Winterwärme durch die Heizung zu bekommen.
Das Januarproblem zu lösen.
Genau.
Genau. Und wie wird der Strom jetzt erzeugt?
Und den Strom bekommen wir durch die Photovoltaik. Und unsere Photovoltaikanlagen haben wir auch mit Hilfe von Kunden finanziert, wo wir mit Warengutscheinen zurückzahlen dürfen. Über 5000 Kunden haben uns über 2 Millionen Euro gegeben und jetzt haben wir so viele Photovoltaikanlagen auf den Dächern unserer Firma, aber auch auf Dächern von Schremser Gebäuden, dass die Sonne uns doppelt so viel Strom liefert, wie wir hier mit der ganzen Firma brauchen. Und wir waren stolz auf diese Entwicklungsfortschritte und dann ist dieser Brief von der FMA dahergekommen. Es war Anfang 2012 und da ist drinnen gestanden, ich betreibe illegale Bankgeschäfte ohne Banklizenz. Das ist mit einer Strafe von bis zu 50.000 Euro zu ahnden. Mhm. Und das ist uns am Anfang ordentlich im Morgen gelegen.
Und haben Sie gedacht, weil wir gerade bei den Solarzellen waren, dass die Kollegen, die Ihnen das vorwerfen, Dachschaden haben?
Da war ich eigentlich ganz, ganz fest davon überzeugt. Ich war zutiefst empört, dass es nicht erlaubt sein soll, dass mir jemand Geld borgt. wo mir es die Bank nicht mehr gibt. Und ich kann ja niemanden zwingen, dass er mir Geld borgt. Und Leute haben uns Geld geborgt in der festen Überzeugung, dass sie da ein sinnvolles Projekt unterstützen. Und so gesehen war ich sehr, sehr empört, dass die Finanzmarktaufsicht, in Deutschland heißt die BaFin, dass die Finanzmarktaufsicht gemeint hat, das sei illegal. Und ich habe dann, wir waren dann bei der FMA vorgeladen. Es war ganz, ganz ein schreckliches Milieu. Und ich würde sagen, das war kein Gespräch, sondern das war
Verhör.
Geben Sie Antwort auf die Fragen, die wir gestellt haben. Mhm. Ich wollte nur fragen. Darüber dürfen wir keine Antwort erteilen. Geben Sie Antwort.
Sie haben mal gesagt, Sie hätten nicht gedacht, dass ein solcher Ton wieder möglich sei.
Genauso ist es mir gegangen. Und ich habe dann zuerst meinen Freunden erzählt, was ich dort erlebt habe. Dann auch in Vorträgen und Auftritten. Und habe gemerkt, hoppala, hoppala. Die Leute stehen hinter mir und nicht hinter den Banken. Mhm. Und in diesem...
Aber der Vertrauensverlust, für den können Sie ja nichts, dafür hat die Bank selbst gesorgt. Oder das Bankenimperium.
Dieser Rückhalt aus der Bevölkerung war natürlich auch genährt durch den Zorn der Menschen auf die Banken. Und ich sage gern so, den Zorn der Leute auf die Banken, das war nicht unsere Leistung. Den haben sich die Banken hart selber erarbeitet. Aber dieser Zorn auf die Banken hat uns sehr geholfen, weil wahnsinnig viele Leute mit großer Sympathie hinter uns gestanden sind. Und ich glaube auch rückblickend, dass das der springende Punkt war, warum wir nach 3,5 Jahren Streit ein neues Gesetz in Österreich bekommen haben. Das heißt das alternative Finanzierungsgesetz. Und dieses Gesetz besagt, dass alles, was uns verboten war, jetzt allen erlaubt ist.
Sie wollen, und Sie haben es damals auch angebracht, Sie wollen die Verhältnisse ändern, wenn die Verhältnisse verrückt, krank sind, nicht einzusehen, mafiös und den Menschen schaden, letztendlich auch den Bankern schaden, weil die leben hier auf keinem Ersatzplaneten. Sie verstehen eines natürlich auch, muss man sagen, nämlich das Konzept, wie man Marketing betreibt, weil das ist ja so ein bisschen wie asiatische Kampfkunst, die Energie des Gegners aufnehmen und selber verwandeln. Ich möchte auf zwei Dinge verweisen, die hier im Hause auch entstehen. Da habe ich Brennstoff zum Beispiel, das ist ein Magazin, was hier eben auch mehr ist als nur, da kann man Schuhe kaufen. Und da habe ich eben GEA, da sind wir auch dabei. Sie sind ja in der glücklichen Lage, dass Sie über 50 GEA-Filialen besitzen. Ja, davon betreiben Sie ein paar. Viele sind aber eben auch von
Selbstständigen
lizenziert quasi. In Berlin weiß ich das, habe ich auch mal schon gekauft. Drei haben Sie dort. In Berlin habe ich vor Jahren schon mal dort sehr elegante Damenstiefel gekauft, habe die verschenkt, die sind heute noch im Einsatz. So bin ich schon mal auf Sie gestoßen, ohne zu wissen, dass Sie dahinter stecken. Wie wichtig ist für jemanden wie Sie, den ich jetzt schon auch als Rebell bezeichnen möchte, weil mit den Banken legt sich nicht jeder an, wie wichtig ist Marketing?
Ich möchte zur Rebellengeschichte, bitte vergessen Sie die Frage Marketing nicht. Die Rebellengeschichte möchte ich noch ergänzen. Man hat mich dann Finanzrebell und weiß Gott was genannt. Die Sache war so, die FMA hat von mir verlangt, innerhalb von 6 Wochen 3 Millionen Euro zurückzugeben.
An wen?
An die Kunden. 200 Leute, die uns die 3 Millionen Euro geborgt haben.
Obwohl die das gar nicht wollten?
Die Leute wollten das Geld gar nicht, aber die FMA wollte mich zwingen, dass ich es zurückgebe.
Weil sie wussten, sie haben das Geld im Moment nicht.
Das ist das Gemeine gewesen.
Mhm. Ja? Sie hätten sich ja theoretisch neues Geld leihen können und das zurückgeben. Aber das ist jetzt nur ein Verrechnungskonzept.
Ja? Und jetzt ist es so, dass ich gesagt habe, kommt gar nicht in Frage, das kann ich nicht machen, das mache ich nicht.
Aber Sie zahlen auch die Schulden nicht. Also die 50.000 Euro, die man von Ihnen möchte, die wollen Sie auch nicht zahlen.
Die zahle ich auch nicht. Ja. Und das, was mich dann zum Rebellen gemacht hat, war in Wirklichkeit der bedingungslose Kampf um die Existenz meiner Firma. Weil könnte man als Klein- und Mittelbetrieb das Geld von der Bank haben, hätte ich mir es nicht bei meinen Freunden ausgeborgt. Wenn ich es also meinen Freunden zurückgeben soll und von der Bank nicht bekomme, dann ist der Betrieb kaputt. Das wollte ich auf jeden Fall verhindern. Und dann hat eines in das andere gegriffen und aus dieser Rebellengeschichte ist dann dieses neue Gesetz entstanden. Aber jetzt zum Marketing. Das mit Marketing ist auch eine Schlüsselfrage für die Gewinnfähigkeit von so einer Firma oder für die Überlebensfähigkeit von so einer Firma. Ich sage so, ich bin jetzt seit 37 Jahren im Schuhgeschäft. Vor 37 Jahren hat es haufenweise Schuhfabriken gegeben, wo die Eigentümerfamilie aus diesem Gewerbe gekommen ist, die jeden Handgriff, jede Maschine, jedes Leder bis in die Fingerspitzen verinnerlicht.
Die Firma war der Ruf, war das Leben auch. Das war nicht nur eine Geldverdienmaschine.
Ohne jeden Zweifel. Und sie hatten eine fachliche Kompetenz, die sich gewaschen hatte.
Auch in Deutschland, haben Sie mir gesagt, waren die besten lederverarbeitenden Betriebe und Kirschner der Welt.
Da gibt es nicht den geringsten Zweifel, dass Deutschland die beste Gerbernation der Welt war, die beste Gerberschule der Welt in Reutlingen. De facto ist alles kaputt. Eine einzige Gerberei gibt es noch, die von der Kuhhaut bis zum fertigen Schuh, wo Leder alles selber machen kann. Die Firma Heinen in der Nähe von Düsseldorf. Dort kaufen wir viel ein. Und im Laufe der Jahrzehnte, wo ich nun in diesem Geschäftsfeld bin, sind alle diese Könner fast ausnahmslos zugrunde gegangen. Überlebt haben solche, die kommunizieren konnten. Die Könner haben oft geglaubt, sie müssen jetzt eine Mark billiger werden, um wettbewerbsfähig zu sein, müssen dort noch ein bisschen schneller werden, um wieder einen Groschen zu sparen. Und in dieser Spirale haben sie sich aufgerieben und sind kaputt gegangen. Überlebt haben die Kommunizierer, die letzten Endes einen Kundendialog starten konnten, wo der Kunde mitbeteiligt wird in diesen Kampf ums Überleben, wo wir im mitteilen, wie viel Arbeit in so einem Schuh drinnen steckt. Wenn es Schuhe um 1990 gibt, kann niemand mehr verstehen, dass das viel Arbeit ist. In jedem Schuh stecken 1 bis 2 Stunden Arbeit. Und wenn man sich vorstellt, dass rund die Hälfte vom Preis bekommt der Staat und der Händler und wir rund die Hälfte bekommen, das heißt, wir bekommen so zwischen 60 und 80 Euro pro Paar und in diesen 60 bis 80 Euro sind 2 Arbeitsstunden und 30 bis 40 Euro Materialkosten.
Das kann ja nicht aufgehen, wenn man das um diesen Kurs anbietet.
Drum kränkt es mich oft richtig, wenn Leute sagen, die Schuhe um 150 Euro sind teuer und dass wir das um 150 Euro schaffen, ist nur möglich, weil wir in der ganzen Firma relativ große kollektive Lohnbescheidenheit haben und auch durch die Zusammenarbeit mit Ungarn und Tschechen. Und diese Ungarn- und Tschechenquote wurde größer durch unseren FMA-Konflikt. Mhm. Und zwar deshalb, unser Geschäft, wir sind in diesem Konflikt berühmt geworden. Ich sage es gern so, die FMA hat uns verfolgt. Wir sind durch diesen Streit mit der FMA bekannt geworden. Aber auch die FMA, diese Behörde,
die vorher keiner kannte,
hat vorher auch niemand gekannt. Mhm. Ja? Das Perverse ist, die FMA ist die Behörde, die soll dafür sorgen, dass die Banken keine Blödheiten machen. Die Banken haben Milliarden verloren, das haben sie verschlafen. Aber meinen Fall haben sie dann ausgeschlachtet. Und dieser Fall hat mich berühmt gemacht, aber auch die FMA. Vorher haben wir gar nicht gewusst, dass es eine Behörde gibt, die das Bankendesaster verhindern sollte.
Herr Staudinger, wenn ich Sie als Werber jetzt mal begutachte von außen, bin kein Werber, aber ich beschäftige mich natürlich mit Markensoziologie, ist ja klar, würde ich sagen, einer Ihrer Kernwerte ist, dass Sie gar keine Kunden haben, sondern Fans. Weil wer hierher kommt, kauft mehr als einen Schuh. Der kauft eine Einstellung. Und dann glaube ich auch, dass Sie, wenn man sich einen solchen Schuh kauft und Sie als Person, dass Sie nicht Widerstand organisieren, sondern Aufbruch. Würden Sie das unterschreiben?
Ich bin fast dankbar für diesen Satz. Ich glaube, wir können ihn im nächsten Heftchen verwenden.
Können Sie gerne machen. Schicke ich dann meine Anwälte. So, lassen Sie uns über die Hefte reden. 50 Filialen vertreiben direkt Produkte aus diesem Haus. Sie sagen, das ist auch ein Riesenvorteil, weil bei den wenigen Schuhfirmen, die es noch gibt, die produzieren in Europa, es gibt auch ein paar in Portugal, Spanien, gibt es noch ein paar, wenn denen die Händler wegbrechen, weil Amazon ist kein Händler, das heißt, wenn ich das Produkt nicht anfassen kann, wenn ich Neugierde die nicht wecken kann, weil ich da nicht vorbeigehe an dem, dann habe ich keine Chance. Ihre Überlebenschance ist eben auch eben dieser Mix, dass Sie eigene Läden haben. Dieses Heft ist aber ja weit mehr als über diese Produkte, die Sie herstellen, zu sprechen. Auch Brennstoff ist weit mehr. Das Ganze verstehe ich hier auch als eine politische Plattform. Was wollen Sie darüber hinaus kommunizieren, außer dass Sie das hier auch alles selbst im Haus designen, das Layout machen und das alles? Was ist die Grundkommunikation? Wollen Sie eine Entschleunigung der Gesellschaft? Wollen Sie eine andere Form von Wachstum? Wollen Sie den Kapitalismus in seinen Endzügen madig machen? Was ist Ihr Plan? Das ist kein Heftchen, das ist kein Reklameheftchen, das ist mehr. Und eine hohe Auflage. 300.000 Stück, glaube ich, allein von Brennstoff?
200.000 vom Brennstoff und vom Album. Ja. 1 bis 2 Millionen Auflage. Mhm. Und im Grunde genommen finde ich, dass diese Krisensignale alle relativ sympathisch sind. Zusammenhelfen, fleißig sein, sparsam sein, verschwenden ist doof. Und in dieser Überlegung habe ich mir gedacht, das Sparen ist dort am wirksamsten, wo, wenn wir die bisher teuersten Leute in Zukunft nicht mehr brauchen würden. Und die teuersten Leute vor 97 waren die Werbefachleute. Und dann haben wir gedacht, wenn wir die Werbung selber machen können, dann ist das großer Spareffekt. Und ich habe einen Freund gehabt, der war arbeitsloser Architekt und konnte mit dem Computer geschickt umgehen. Und ich habe gesagt, die lasse es uns selber probieren. Und dann habe ich gesagt, Werbung ist eigentlich scheiße. Werbung belästigt uns im Fernsehen, im Radio, im Internet, in der Landschaft, in der Zeitung. Und wenn wir schon werben müssen, dann möchte ich zum Dank für die Beachtung auch Brennstoff für Herz und Seele mitliefern. Und so sind diese Heftchen entstanden, wo jede zweite Seite ein ganzseitiges Foto ist. Und dann immer Brennstoff für Herz und Seele dabei ist.
Gehen wir hier rein. So, ja. Das heißt, hier etwas, was mit Schuhen gar nichts zu tun hat.
Genau. Wo ich sage, wir machen unsere Arbeit dann gut, wenn es in diesen...
Und vorne Martin Luther King, ich bitte Sie, ja.
I have a dream. Wir Richtig. Machen unsere Sache dann gut, wenn wir die Träume der Menschen, die Sehnsüchte der Menschen ansprechen und diesen inneren Dialog, was machen wir hier auf der Erde, nähern durch gute Inhalte. Und kaum haben wir mit diesen Heftchen begonnen, hat sich herausgestellt, dass der Umsatz richtig rasant gewachsen ist.
Sie bedienen hier einen Markt, den ich Ihnen trotzdem mal, wo Sie schon gemerkt haben, Sie können dort einen Trend nicht kreiert haben, Sie haben ihn gestreift. Das ist so ähnlich wie das Smartphone. Das Smartphone wurde jetzt nicht von der Industrie aufgrund einer Marktnische erdacht, sondern die Zeit war reif dafür. Und als der Erste das Smartphone rausgebracht hat, der Kollege Bill Gates, gab es einen Sogeffekt. Hätten Sie damit gerechnet, dass man Ihnen das so aus den Händen reißt, dass die Leute in die Läden strömen, dass es was anderes ist, als Schuhe zu kaufen? Weil wir haben, glaube ich, in Österreich 10 Millionen Schuhe, die verkauft werden, wenn ich es richtig weiß, jedes Jahr.
Nein, das sind eher 40 Millionen.
40 Millionen. Und wie viele kommen davon von Ihnen?
Von uns ungefähr 150.000. Wir verkaufen in Deutschland und Österreich zusammen in etwa 200.000 Paar Schuhe im Jahr. Mhm. Aber ich sage gern zum Vergleich, Deichmann alleine verkauft in Österreich 10 Millionen Paar. Mhm. Und es ist so, dass in Europa rund 2 Milliarden Paar Schuhe verkauft werden. Diese 2 Milliarden Paar Schuhe werden erzeugt von rund 2 Millionen Menschen. Mit der Zulieferindustrie sind es wahrscheinlich knapp 3 Millionen. Und von diesen 3 Millionen schätze ich, dass noch 300, vielleicht 400, 500.000 in Europa arbeiten, der Rest ist in Asien.
Und verlagert sich langsam von Asien, was dort auch teurer, nach Afrika?
Nach Äthiopien, weil dort die Arbeitsstunde 10 Cent kostet. Und da spüren wir genau, dass Arbeitskosten plötzlich kein Kalkulationsfaktor mehr sind, während sie bei uns hier der wichtigste Kalkulationsfaktor sind. Und ich finde es verrückt, dass wir Rahmenbedingungen haben, die denjenigen belohnen, der dort produzieren lässt, wo es billig ist, und der vielleicht die Gelegenheit hat, alles zu automatisieren. Das heißt, wir belohnen die, die die Arbeit wegrationalisieren. Und eigentlich ist so, dass die Rahmenbedingungen diejenigen bestrafen, die viel hier arbeiten.
Aber Herr Staudinger, das Problem ist ja auch noch, dass dann in den Ländern, wo gearbeitet wird, könnte man sich ja freuen, dass sie mal Arbeit haben, dass die dort ja auch nicht gut bezahlt werden. Die werden ja nur ausgebeutet. Viele sind wahrscheinlich froh, überhaupt irgendwas zu haben, aber man nutzt diese Situation ja aus. Ich möchte trotzdem noch mal zurückkommen auf die Zahlen. Wir haben in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa jetzt nicht das Problem, dass man sagt, sag mal, weißt du, wo man Schuhe kaufen kann? Es gibt ein Riesenangebot. Es muss also einen anderen Grund geben, dass Menschen bereit sind, zu Ihnen zu kommen, 150 Euro dafür auszugeben, was nicht viel Geld ist, wenn man sieht, was dahinter steckt. Aber Sie wissen es auch, wir haben in Deutschland zum Beispiel den größten Niedriglohnsektor. Wer Hartz-IV-Empfänger ist, für den sind 150 Euro trotzdem eine ganze Menge Geld. Was treibt Menschen, die das vielleicht, wo sie richtig sparen müssen auf dem Schuh, zu Ihnen in den Laden? Was wollen die bei Ihnen auch kaufen?
Jetzt will ich trotzdem sagen, wenn Leute bei uns Schuhe kaufen, dann kaufen sie nicht billig und trotzdem preiswert. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Schuhe 5, manchmal auch 10, manchmal auch 20 Mal so lange halten wie die sogenannten Billigschuhe. Und dann spürt man richtig, dass unsere Schuhe nicht teuer sind. Trotzdem bekommen wir den Hartz-IV-Empfänger nicht in unseren Laden. Und ich sage, wir brauchen auch nicht alle Bewohner des Landes als unsere Kunden. Wir freuen uns, wenn wir genug Kunden finden, die mit unserem Preisniveau einverstanden sind. Aber es stimmt schon, dass wir mit dem Schuh nicht nur Sohle und Leder und Passform und Haltbarkeit verkaufen, sondern wir verkaufen auch eine Lebenshaltung.
Sie verkaufen nicht nur Sohle, Sie verkaufen auch Soul.
Die Seele. Und die Seele heißt ein bisschen, wir sind nicht angepasst. Wir glauben nicht an die Lösungen des Mainstreams. Wir glauben daran, dass wir dringend einen Wandel brauchen. Und wir wissen, dass wir mit Kraft voranschreiten sollen. Und dann wieder würde ich dazu sagen, und dabei ist gut, wenn man gute Schuhe anhat.
Es gibt auch Treffen, wo sich Menschen, die diese Schuhe gekauft haben, die gibt es ja schon mehrere Jahrzehnte, treffen, was sie mit ihren Schuhen erlebt haben. Die werden ja auch hier im Haus repariert. Man kann alles reparieren, auch die neueste Entwicklung für die Skater, die ja ihre Schuhe ziemlich belasten. Und da sind gewisse Bereiche immer völlig fertig. Diese Bereiche werden jetzt quasi ersetzt, damit sie sich nicht immer neue Chucks kaufen müssen. Wer macht bei Ihnen im Haus das Design und das Marketing und das alles, dass er auch immer die Kids anspricht?
Da haben wir in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Da gibt es auf der einen Seite die Silvia, eine Säule in unserer Firma. Und die hat interessanterweise Kunstgeschichte studiert. Die Kunsthistorikerin ist da in den Entwicklungen und Designs maßgeblich. Und dann haben wir einen Japaner, den Ken. Der Ken hat 20 Jahre in München in der Softwareentwicklung für Handys gearbeitet. Und dann ist ihm dieser Arbeitsplatz zu langweilig geworden und er wollte unbedingt Schuhmacher werden. Und er hat 40-jährig die Schuhmacherlehre bei uns gemacht und hat dann...
Mit 40 Jahren noch.
Mit 40 Jahren. Und dann war er Geselle. Und als Geselle hat er mitgemacht in einem Wettbewerb der Schuhmacher in Österreich und er ist prompt Bundessieger geworden. Und das Tolle ist, dass Ken mit Leidenschaft, Disziplin und Konsequenz Schritt für Schritt die ganze Problematik von einem neuen Schuh gründlichst erfasst. Und so gesehen sind wir jetzt in der Entwicklung besser als je zuvor, obwohl es diese Firma schon 33 Jahre gibt.
Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass in einer solchen Firma zu arbeiten, wo man eben händisch, sagt man ja neudeutsch, arbeitet, dass das auch eine Möglichkeit ist für Menschen, die bisher keine Möglichkeit hatten, irgendwo zu arbeiten, anzudocken wieder ans System. Denn wir haben in der Gesellschaft inzwischen riesig große Probleme, die auch darin bestehen, dass es sehr viele Menschen gibt, die nicht mehr in der Lage sind, zu lesen und den Sinn zu erfassen. Gerade bei Jugendlichen in Österreich habe ich eine Studie gelesen, dass ja über 40% inzwischen das Problem haben. Als was verstehen Sie denn diese Arbeitssätze hier noch?
Ich glaube, dass Handwerk eine große Bedeutung im Leben eines Menschen haben kann. Ich habe es einmal so schön in einem Buch gelesen. Durch das Handwerk werden innere Fähigkeiten außen sichtbar. Und ich glaube, das ist ganz was Befriedigendes, wenn ich Fähigkeiten habe, die ich dann umsetzen kann und die in einem Schuh sichtbar werden. Und der Nutzer kann dann sagen, ich bin mit dem Schuh zufrieden, ich habe eine Freude damit. Und diese Freude streut letzten Endes auch auf diesen Kanal ab. Und jetzt ist es tatsächlich so.
Also Handwerk und wieder handeln können, Ohnmacht überwinden, das sind alles Dinge, die subtil mitvermittelt werden?
Und jetzt glaube ich, dass das eine sehr würdevolle Methode ist, wenn wir durch Arbeit unser Leben bestreiten und meistern können. Und jetzt glaube ich auch, dass es höchst sinnvoll ist, dass wir Handwerk de facto von Asien zurückholen müssen, um vielen dieser Menschen die Gelegenheit zu geben, durch Arbeit ihr Geld verdienen zu können. Und zwar die Zahl, die ich kenne, rund ein Viertel bis ein Drittel der 14-15-Jährigen kann nicht mehr sinnerfassend lesen und schreiben. Und diese Branchen wie Schuherzeugung, Textilerzeugung, die, wir sind in der Lage, dass wir Leute durch ein Anlernverfahren in die Firma integrieren. Und ich bin oft ganz beglückt, wenn ich sehe, wie manche Leute, die wenig Bildung in ihrer Jugend genossen haben, dann in unserer Firma mit Fleiß und Engagement und Stolz unglaublich wertvolle Arbeit leisten können.
Sie bieten in diesem Betrieb auch Bildung an, Kurse bieten Sie an, die gut besucht werden. Können Sie die beschreiben?
Die Vorgeschichte ist so, dass wir schon seit über 20 Jahren so Kurse anbieten, wo Leute an einem Wochenende Waldviertler selber machen. Wir bereiten das so weit vor, dass sich die Arbeit in 2 Tagen ausgeht, dass nach 2 Tagen der Schuh fertig ist. Ich habe einmal in eines meiner Heftchen hineingeschrieben, dass bei diesen Kursen Waldviertler selber machen, um nichts Sexuelles geht, sondern,
sondern um diesen Schuh.
Um diese Schuhe.
Ja.
Diese Kurse sind, obwohl wir 20 Kurse im Jahr anbieten, sind sie auf ein halbes Jahr im Vorhinein ausgebucht, sind wahnsinnig beliebt. Und dann haben wir so nach und nach angefangen, Infrastruktur für diese Kurse zu entwickeln. Und dann haben wir natürlich gemerkt, dass die Infrastruktur viel zu teuer ist für 20 Kurse. Und dann sind diese Kurse mehr und mehr geworden. Ein Freund von mir ist hier hochgeschätzter Homöopath und der hat dann so Wochenendkurse gemacht, Homöopathie für Laien, die knallvoll waren. Und im Laufe der Zeit sind dann Seminare zum Thema Kunst und Musik, Gesundheit und Wirtschaft und Handwerk dazugekommen. Und jetzt haben wir jedes Wochenende so 50 bis 100 Seminargäste. Und letzten Endes tun die unserer Firma gut, aber auch der Region. Wir leiden unter Abwanderung. Die Abwanderung saugt oft vitale Leute weg. Und durch diese Seminare bekommen wir viel Rückfluss an vitalen Menschen. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir allen unseren Mitarbeitern die Teilnahme an diesen Seminaren schenken. Und so glaube ich, dass wir guten Dünger anbieten für die Entwicklung, nicht nur beruflich, sondern auch für die Entwicklung, ich sage es gern so, auch der Seele. Mhm.
Würden Sie sich als Sozialarbeiter empfinden, mit Lizenz Schuhe zu produzieren?
Im Grunde genommen finde ich das ziemlich hirnrissig, dass sich Wirtschaft von sozialen Aufgaben wegkoppelt. Dass nur mehr das Produkt im Vordergrund steht und beim Produkt
der Gewinn.
Der Gewinn, und daher ist immer der besser, der es billiger machen kann. Erhöht die Gewinnchancen. Im Grunde genommen würde ich sagen, sind wir als Menschen immer vom Menschen abhängig. Und so gesehen finde ich das die Schlüsselaufgabe. Wie gehen wir als Menschen mit dieser Abhängigkeit um? Und ich finde, wir kennen viele, viele Beispiele von Machtmissbrauch dieser Abhängigkeit. Und wie beglückend es ist, wenn wir diese Abhängigkeit lebendig und fair gestalten. Und ich behaupte nicht, dass uns alles gelingt, aber ich behaupte schon, dass wir alle Reibungen, die in diesem Versuch, fair miteinander umzugehen, dass wir alle Reibungen, die dabei entstehen, dass wir die ernst nehmen.
Glauben Sie, dass wir den Kapitalismus, Neoliberalismus, dass wir den überwinden müssen?
Da glaube ich, dass wir den überwinden müssen.
Schaffen wir das?
Und da finde ich, dass es nicht besonders gut ausschaut, dass wir das schaffen. Und trotzdem glaube ich, dass es keine sinnvollere Möglichkeit an Lebensbewältigung gibt, als daran zu arbeiten, dass dieser Kapitalismus verschwinden muss.
Also glauben Sie, dass wir uns, wenn wir das auch über das Klima sprechen, hat ja alles damit zu tun, dass wir auch einen politischen Klimawandel anstreben sollten, weil da können wir am ehesten eingreifen.
Ohne jeden Zweifel. Und wir haben jetzt in Österreich Wahlkampf und ihr habt in Deutschland Wahlkampf und ich kapiere eigentlich nicht, wieso wichtige Fragen wie das Klima höchstens ein Randthema ist, aber kein ernstes Thema. Und ich begreife auch nicht, dass wir, obwohl wir die Problematik vom Klimawandel kapieren, nicht einmal imstande sind, den Strom, den wir erzeugen, sinnvoll zu nutzen. Wir müssen 100% erzeugen, um 60% tatsächlich zu nutzen, weil das Versprechen heißt, immer und überall ausreichend Strom zu haben. Wenn wir den Strom dann benutzen würden, wenn er im Überschuss da ist, könnten wir schon Unmengen einsparen.
Die Energiewende ist auch eine Speicherfrage, das ist klar. Aber diese Speicher gibt es inzwischen auch. Ja, wir waren in der Schweiz, ja, und haben dort einen Menschen besucht, der mit seiner Fabrik eben und vielen Mitarbeitern eine ähnliche Geschichte wie Sie hinter sich hatte, eben zeigt, dass es möglich ist, der bekannter werden muss. Es gibt ja auch Menschen, die kein Interesse daran haben. Also die ölverkaufende Industrie, die Milliarden umsetzt und Öl eben auch als Machtinstrument benutzt und damit mit der Politik verkoppelt ist. Aber weil Sie von Sonnenkollektoren sprechen, auf diesem Gebäude finden sich ja sehr viele Sonnenkollektoren, aber eben ja nicht nur auf diesem Gebäude, denn Sie haben so viel Geld eingesammelt, dass Sie gesagt haben, ja, wir müssen hier den ganzen Ort hier noch elektrifizieren. Wie ging das voran?
Da hat es eine nette Szene gegeben. Die Leute beteiligen sich mit 200 Euro an unserer Energiewende. Und wir dürfen ihn 11 mal 30 Euro in Form von Warengutscheinen zurückzahlen. Und eines Tages ist die Buchhalterin zu mir gekommen und hat gesagt, Heini, alle Dächer sind knallvoll, alle Anlagen sind bezahlt. Darf ich jetzt endlich den Kunden zurückschreiben? Schluss, wir haben keine Möglichkeit mehr, euer Beteiligungsgeld anzunehmen. Und dann habe ich gesagt, aber nein, lass sie ruhig weiterzahlen. Wir suchen uns einfach neue Dächer in Schrems und wir haben dann von den Gebäuden der Gemeinde Schrems alle Dächer gemietet und überall in Schrems sind jetzt Photovoltaikanlagen auf den Dächern, die uns von unseren Kunden bezahlt worden sind. Und eben, ich habe schon gesagt, und die Sonne liefert uns jetzt doppelt so viel Strom, wie wir mit dieser Firma brauchen. Mhm.
Ich möchte noch mal hier ansetzen, weil die Energiewende nur gelingen kann, wenn wir uns von Überfluss trennen, wenn wir bescheidener leben. Ich habe bei Ihnen etwas gelesen, was ich sehr interessant fand. Wir sind ja wirklich der Firmendichter. Und zwar das, was Ihre Eltern damals gesagt haben, als die Geschäfte schlechter gingen, Kreisler, also der Tante-Emma-Laden, dann irgendwann Feierabend war, weil die Supermärkte kamen. Sie haben sich nicht beschwert, solange sie davon leben konnten. Sie sagen, Auskommen statt Einkommen. Was ist für Sie der Unterschied? Warum sollten wir mit einem Auskommen zufrieden sein und nicht mit einem Einkommen? Was meinen Sie damit?
Unser Denken ist so oft geldfixiert und einkommensfixiert und wir verlieren aus dem Auge, was wir zum Leben wirklich brauchen. Und indem wir viel mehr verbrauchen und verschwenden, als wir eigentlich brauchen, gefährden wir das Gleichgewicht auf der Erde. Und jetzt glaube ich, ich habe einen Satz vom Lao Tse gerne. Lao Tse sagt, wer weiß, dass er genug hat, ist reich. Und jetzt glaube ich, dass eine Tragödie dieser Konsumgesellschaft und auch dieser Werbewirtschaft ist es, egal wie viel wir haben, es ist nicht genug. Und in diesem nicht genug entsteht so viel Unzufriedenheit und Unglück. Und jetzt glaube ich wirklich, dass eine wichtige Fähigkeit für das Menschsein auf Erden ist, dankbar zu sein für das, was wir haben, dankbar zu sein, dass das, was ich habe, ausreicht. Und eigentlich müssen wir lernen, den Überfluss, den wir haben, zu teilen.
Wer unzufrieden sein möchte, muss permanent shoppen gehen. Würden Sie das unterschreiben?
Sicher. Sicher. Ich lebe ja hier im oberen Waldviertel, habe mein Zimmer in der Firma und finde gar keine Gelegenheit zum Shoppen und merke, dass ich so dermaßen entwöhnt bin, dass ich schon aufpassen muss, nicht weltfremd zu werden. Und, aber ich kenne als Trost diesen Satz von Sokrates, der gesagt hat, er geht sehr gerne am Markt, weil dort sieht er die tausend Dinge, die er alle nicht braucht und das macht ihn glücklich.
Wenn jemand jetzt die Verkaufsräume besucht und sich diesen Satz auf der Kleinhändlerin jetzt ergehen lässt und sagt, ich hätte mir gerne einen Waldviertler-Schuh gekauft, aber den brauche ich nicht, würde Sie das traurig machen oder sagen Sie, eigentlich ist das konsequent? Er soll ihn nur kaufen, wenn er ihn wirklich braucht.
Ich habe 1994 hier mit der Geschäftsführung begonnen. Und dann haben mir die Arbeitskollegen schon immer ermahnt, ich soll doch jetzt endlich Waldviertler anziehen. Und ich habe gesagt, das würde ich gerne, aber der alte Schuh, den ich gerne habe, ist noch immer nicht kaputt. Und darum habe ich den alten Schuh dann relativ lang noch getragen, obwohl ich hier schon Chef war. Und geholfen hat mir dann das Schicksal, weil ich den alten Schuh, den ich so gerne hatte, verloren habe. Und dann bin ich endlich auf Waldviertler umgestiegen. Und die habe ich jetzt mit großer Zufriedenheit seit 22 Jahren. Aber im Grunde genommen würde ich sagen, ja, das ist ein ernstes Problem. Wir sollen nicht so viel wegschmeißen. Wenn man sich das vorstellt, dass jährlich 20 Milliarden Paar Schuhe weggeschmissen werden. Und wenn wir diese Schuhe so hintereinander aufstellen, dass wir mit dieser Kette paarweise aufstellen, dass wir mit dieser Kette 150 Mal den Äquator umkreisen können, mit den weggeschmissenen Schuhen pro Jahr. Und da reden wir aber nur von den Schuhen. Wir reden noch nicht von den Handys, den Textilien, den Fahrrädern, den Autos, den Kühlschränken, das alles jährlich weggeschmissen wird. Und ich finde das eine untragbare Sauerei.
Warum fällt es uns so leicht, uns von Hardware, also solchen Schuhen, Handys und davon zu trennen, aber nicht von dieser Ideologie?
Da hab ich eigentlich schon eine Meinung. Wir sind in unserem Alltag dauernd umgeben von Getöse, auch von Medien, wo es nie ruhig ist. Und ich glaube, dass die wichtigste Kraftquelle der Besinnung die Stille ist. Und diese Stille ist in unserer Gesellschaft nur durch eine bewusste Entscheidung zu finden. Und da meine ich, dass das ein ganz ein wertvoller Tipp ist, Menschen diese Stille zu empfehlen. Und ich kann es aus meinem eigenen Leben sagen, dass es mir ist irgendwann klar geworden, dass die Stille was Wertvolles ist. Ich habe um Minuten kämpfen müssen. Ich habe 5 Minuten Stille nicht ertragen. Und ich weiß in der Zwischenzeit, dass die Übung nicht ganz leicht ist. Aber ich halte jetzt eine Viertelstunde gut aus und ich glaube nach wie vor, dass das eine der wichtigsten Quellen der Besinnung für mich ist. Ich spüre, Sie wollen das ausprobieren.
Herr Staudinger, wir befinden uns in einem Klima, ich spüre das jedenfalls im deutschsprachigen Raum, wo Leute merken, okay, so geht es nicht mehr weiter, wollen auch nicht mehr so weitermachen. Das Vertrauen in die Politik schwindet. Viele fangen an zu begreifen, dass eine Partei, egal wie sie sich aufstellt, egal was sie propagiert, eine Partei kann sich in einem solchen System auf dem Weg nach oben nur in das System selbst verwandeln. Wir müssen diese Art von System überwinden. Wann fangen an, immer mehr Menschen, so wie Sie, sagen, ich mache das jetzt einfach. Ich übernehme jetzt die Verantwortung, also die Selbstermächtigung, auch auf einem Gebiet, wo ich sagen kann, ich kenne mich da gar nicht aus. Sie sind ja zum Schuhhändler geworden von heute auf morgen. Also einfach sagen, ich werde jetzt Demokrat. Ich delegiere das nicht mehr an eine Partei, die dann das alles ändern soll, während ich gleich bleibe. Und dann können Sie mich anrufen, wenn es fertig ist. Sondern ich werde jetzt aktiv auf einem Gebiet, auf dem ich mich vielleicht gar nicht auskenne oder auf dem ich mich auskenne. Ich breche jetzt mal aus diesem Meinungsmainstream, wäre das Erste. Wie lange dauert das noch, dass das passiert? Weil Sie vorhin gesagt haben, dass Sie sich Sorgen machen. Also Sie sind ja Pessimist, Sie kommen aber wie ein sehr glücklicher Pessimist rüber. Aber glauben Sie, dass da doch was im Busch ist?
Ich sage es ein bisschen so. Ich glaube, es schaut nicht gut aus. Aber ich finde es vernünftig, alles zu tun, als könnte es uns doch gelingen. Und zwar glaube ich, dass das die sinnvollste Methode ist, auch die eigene Würde zu pflegen. Und wenn man diese Würde nicht mehr pflegt, ist es so gefährlich, dass man in Zynismus verfällt. Es hat alles keinen Sinn. Und dieser Zynismus, glaube ich, richtet sich unterm Strich immer auch gegen sich selbst. Und darum glaube ich, dass das ganz eine wertvolle Übung ist, alles zu tun, als könnte es uns gelingen. Und mein persönlicher Wunsch wäre, oder ich glaube auch, dass das eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist, dass die Zivilgesellschaft stark werden muss und dass wir, egal wer oben ist, dass wir die unter Druck setzen müssen, dass eine lebensbejahende Wirtschaft entsteht. Und wir haben eine gute Erfahrung gemacht mit unserem Prozess mit der FMA. Zur Uraufführung von unserem Film ist der Justizminister der Republik Österreich gekommen.
Der Dokumentarfilm, der über Sie gemacht wurde, der in den Kinos lief.
Und ich habe gesagt, es freut mich, dass der Justizminister der Republik hier ist. Bei der Uraufführung zu diesem Film, wo es ganz wesentlich um einen der populärsten Rechtsbrecher Österreichs geht. Und habe gesagt, es freut mich so, dass wir diesen Prozess miterlebt haben von der restriktiven Position der FMA zum neuen Gesetz, wo jetzt alles erlaubt ist, was uns vorher verboten war. Und ich habe zu ihm gesagt, aber Herr Minister, bitte bedenken Sie Folgendes, wir sind jetzt auf den Geschmack gekommen. Wir haben noch mehr Gesetze auf dem Speisezettel, die wir ändern wollen. Und dabei habe ich zum Beispiel gesagt, die hohe Abgabenlast von Arbeit muss verschwinden. Wir müssen uns die Abgaben, die der Staat zum Betrieb braucht, aus anderen Feldern holen, aber doch um Gottes Willen nicht aus der Arbeit. Dann haben 250 Leute im Saal geklatscht und der Justizminister hat gesagt, das nächste Mal muss er den Finanzminister mitnehmen, weil bei uns kann er was lernen.
Ich zitiere Sie, wir müssen die Rahmenbedingungen ändern. Diese Schuhe sind rahmengenäht, ne?
Diese Machart nennt man die flexible Machart.
Ja.
Und es ist zu verwechseln mit rahmengenähten Schuhen, aber bei den rahmengenähten ist dieser Rahmen ein zusätzlicher Bauteil, der in diese Kante hineingenäht wird.
Lassen Sie uns trotzdem über die Rahmenbedingungen sprechen und das, darüber, dass Sie jedenfalls nicht blauäugig sind, wenn Sie das fordern. Rahmenbedingungen bedeutet, wir sollen regional produzieren und damit auch Transport vermeiden. Das betrifft ja nicht nur die Schuhbranche, es betrifft ja auch andere Branchen. Wie gehen wir das kollektiv an? Wollen Sie auch junge Unternehmer ansprechen oder Mittelständler, dass sie sich überlegen, wie sie regionaler wieder wirtschaften können? In einer globalisierten Welt, wo es schwerfällt, großen Firmen, egal wenn sie auch ein einfaches Produkt herstellen, überhaupt zu sagen, woher denn jetzt X, Y und Z überhaupt kommt. Also geht das oder ist es eine vollkommene Utopie, die Realitätsferne sind gar nicht machbar? Es sei denn, man baut Schuhe.
Mir macht es ehrlich gesagt Freude, an dieser Utopie zu arbeiten. Und es macht mir auch Freude, dass wir... Ich habe eine Zeit lang gehadert damit, dass ich in dieser kaputten Branche gelandet bin. Und jetzt sehe ich es ein bisschen so, dass ich deshalb, weil die Branche so kaputt ist, besonders stolz bin, dass wir hier Schuhe machen. Aber zum Thema Regionalität. Ich habe einen Biobauern gefragt, warum es hier in der ganzen Gegend keinen Bauern gibt, wo man frische Eier kaufen kann. Und dann hat er erzählt, dass er früher Hühner gehabt und einmal hatte er zu viel und einmal zu wenig Eier und das ist ihm auf die Nerven gegangen, wollte er aufhören. Und dann habe ich gesagt, und was ist, wenn ich dafür 300 Eier die Woche Abnahmegarantie gebe? Hat er gesagt, ja, dann fängt er sofort an. Und das war vor über 10 Jahren. Und damals habe ich 300 Eier die Woche bekommen, habe sie in der Belegschaft verschenkt. In der Zwischenzeit ist die Belegschaft gewachsen. Jetzt bekommen wir rund 1000 Eier pro Woche. Die Belegschaft freut sich über die Bio-Eier und wir haben unsere Eier wieder. Mhm. Und diese Formen des...
Sich auf den Weg machens.
Das macht mir Freude. Mhm.
Sie sind kein Geistlicher geworden, trotzdem kommen Sie manchmal so rüber. Und es gibt auch etwas, was ich gesehen habe im Netz, ich fand es wirklich sehr lustig. Ihre Verkäufe in der Firma, ab und zu findet das ja hier statt, im Hause selber, sind ja Messen. Von daher passt das schon.
Ja,
wieder.
Super.
Bedeutet das für Sie, wenn diese Kunden auf Sie zukommen? Ich habe das hier auch mir auch angeschaut, bin ja mit Ihnen auch hier durch die Firma gegangen. Man hat das Gefühl, das sind alles Ihre Verwandten. Oder Botschafter von außen. Die nehmen ihre Schuhe, laufen draußen rum und bringen ihnen die Erfahrung mit. So kam das mir vor.
Im Grunde genommen, finde ich, ist es so, wie Sie es jetzt gesagt haben. Und ich glaube, dass die alle, wie meine Freunde, daherkommen. Das ist, ich habe schon erzählt, wie das in meiner Kindheit war. Die Mama war streng, die Kunden waren nett und freundlich und die haben mich gern gemacht. Und ich habe als Kind schon gespürt, dass wir von den Kunden leben. Und das geht mir hier auch so. Und mit großer Freude und Dankbarkeit stehe ich im Zentrum dieses Ereignisses, dass da tausende Kunden daherkommen. Und bei unseren Hausmessen ist das extrem. Wir haben mit der Behörde nennenswerte Schwierigkeiten, weil es hier zu Verkehrsstaus kommt, wenn wir Hausmesse haben. Und ich sage, in Wien haben sie die Staus jeden Tag, aber hier sind die Leute das nicht gewohnt und darum will die Behörde rigoros einschreiten in Verkehrsregelungen, wo ich sage, bitte lass die Leute ungehindert zu uns kommen. Wir leben von unseren Kunden.
Ich möchte noch mal auf ein soziales Projekt kommen, an dem Sie auch teilhaben. Führt Sie wieder nach Tansania, wo Sie ja schon mal mit dem Moped waren, mit 40 km/h. Welche Marke übrigens? Puch oder was?
Puch.
Klar. Wir haben in Deutschland immer gespottet, Puch bedeutet Bruch, aber das stimmt nicht. Sie engagieren sich in Tansania. Ich habe eine Schule gesehen, 150 Schüler, die dort tatsächlich Unterricht bekommen. Ist das Projekt noch aktiv?
Unser Lieblingsprojekt in Tansania sind die jetzt die Aufforstungsprojekte. Und zwar es ist wahnsinnig viel Wald niedergeschlagen worden. Und letzten Endes brauchen die Leute das Holz viel, viel unmittelbarer zum Leben als wir. Sie brauchen das Holz für ihre Häuser, sie brauchen das Holz zum Kochen. Und gleichzeitig haben sie es in den letzten Jahrzehnten nennenswert zerstört. Und ein Freund von mir hat einen afrikanischen Geistlichen im Kirchenchor in Wien kennengelernt. Und er hat ihn überzeugt, dass er in Afrika initiieren soll, dass in den Schulen Baumschulen gestartet werden, die Schüler mit den Lehrern die Bäume großziehen und wenn die Bäume stark genug sind, dass sie diese Bäume in ihre Heimatdörfer übersiedeln und dort groß züchten. Und das Projekt ist innerhalb weniger Jahre so erfolgreich geworden, dass man in Google Earth schon erkennt, dass dort viel mehr Bäume gibt. Und wir waren in dieser Schule und das war fantastisch, mit welcher Begeisterung die Schüler, die Lehrer und die Eltern an diesem Projekt mitarbeiten, weil alle innerhalb weniger Jahre Nutzen aus diesem Projekt ziehen. Bernhard hat auch Bäume in dieser Zucht bevorzugt, die innerhalb von 2-3 Jahren Äste liefern, die man abschlagen kann und der Baum wächst weiter. Und diese Äste sind zum Beispiel ganz, ganz hervorragend zum Bau der Hütten. Und gleichzeitig finde ich, dass dieses Projekt den Menschen nutzt und auch dem Klima nutzt. Und so gesehen bin ich sehr, sehr glücklich mit diesem Projekt. Ein anderes Projekt, das eigentlich aus dem traurigen Umstand des Klimawandels kommt. Ostafrika hat in den letzten 1,5 Jahren viel zu wenig Regen gehabt, in manchen Gegenden gar keinen Regen. Und oft ist es so, dass die Menschen von der Viehzucht leben. Und es ist immer dasselbe. Zuerst geben die Kühe keine Milch mehr, dann die Ziegen keine Milch mehr, dann die Mütter keine Milch mehr. Und in der Mangelernährung sterben die Tiere und die Menschen. Und mit einem befreundeten Arzt haben wir die Ansiedelung von Kamelen begonnen. Und die Kamele geben oft in Zeiten harter Dürre noch immer 10 bis 15 Liter Milch pro Tag. Mhm. Und da spüren wir richtig, dass das eine Lebensversicherung für eine relativ große Familie ist, wenn so eine Kamelkuh täglich ihre Milch gibt.
Auch das ist natürlich eine aktive Politik, dass Flucht gar nicht erst entsteht. Wenn das zur Schule machen würde, würden viele Leute einfach auch dort bleiben können und auch ausharren. Das heißt nicht, dass sie keine weitere Hilfe mehr bekommen müssten, aber das wäre ein Anfang.
Ich möchte noch in der Flüchtlingsproblematik finde ich das Allerempörendste, dass wir zwar über die Probleme reden, die die Flüchtlinge bei uns verursachen, aber kaum reden über die Fluchtursachen.
Was sind die Fluchtursachen Ihrer Meinung nach?
Ohne Zweifel der Klimawandel, zum Beispiel jetzt in Ostafrika. Aber niemand wird sinnvoll glauben können, dass Löhne von 10 Cent eine Lösung sind. Die Leute können mit diesen Löhnen ihre Familien nicht ernähren und wissen über Smartphone und Computer, wie dekadent und verschwenderisch wir leben. Und gleichzeitig finden sie im Computer die Wanderroute nach Europa. Oder das Schrecklichste, was Afrika in den letzten Jahrzehnten widerfahren ist. Wir brauchen Koltern für unsere Handys. Die reichsten Kolternvorkommen außerhalb von China sind im Osten vom Kongo. Wir sind mit dem Mopeds durch den Osten von Kongo gefahren. Und ich habe jahrzehntelang gesagt, das war die schönste Gegend, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Nach Westen tausende Kilometer Dschungel in ungeheurer Fruchtbarkeit. Und dann wölbt sich das Land zum Ruwenzori-Gebirge hoch bis 5000 Meter. Und es schaut aus wie das österreichische Salzkammergut mit Almen, Wiesen, Flüssen, Seen. Und wir haben in diesen Wochen keinen Groschen Geld gebraucht, weil wir jeden Tag eingeladen waren zum Essen, zum Übernachten. Wir waren Nutznießer einer unglaublichen Gastfreundschaft. Und diese Leute haben Pech, weil in ihrem Boden Koltern gefunden wird. Und dieser Krieg um das Koltern hat in 20 Jahren 8 Millionen Leuten das Leben gekostet. 8 Millionen Leute in 20 Jahren. Das heißt, 1000 Tote jeden Tag. Und wir hören davon nicht einmal was, weil uns offenbar die Laune, die Konsumlaune nicht verdorben werden soll.
Das neue iPhone können Sie aktivieren, weil es jetzt eine Gesichtserkennung hat.
Ah, das ist alles.
Freuen Sie sich da nicht über den Speicherplatz?
Zynischer Spuck, wo wir die Menschheitsfamilie vergessen, deren Teil wir sind. Und es gibt kein sinnvolles Nachdenken über die Menschen in Syrien, in Afrika, in Europa, außer die Idee, dass wir uns als eine Menschheitsfamilie begreifen.
Was Sie im Kongo ansprechen, das hatten wir ja schon mal damals, als es um Kautschuk ging. Damals war es der König von Belgien, der dort
Leopold II.
Genau, dort gewütet hat. Gibt es ja auch Reiseberichte darüber. Ja, ich glaube, Abstieg in die Hölle heißt das bekannte Buch dazu. Wir erleben also einen Kolonialismus, der nie weg war, sondern der zwischendurch sich als Entwicklungshilfe verkleidet hat. Das müssen wir überwinden, indem wir anfangen zu verzichten oder uns die Frage stellen, ob unsere ständige Erreichbarkeit auch dazu führt, dass wir unsere Bomber auch irgendwo hinschicken, die auch immer weiter Erreichbarkeit produzieren, indem sie eben Ressourcenkriege formulieren. Ich möchte zum Schluss des Gesprächs aber noch mal was Positives sagen, auch über Tansania, obwohl es mit einem traurigen Ergebnis natürlich zu tun hat. Der Freund, mit dem Sie damals nach Tansania gefahren sind, mit dem Moped, der hat sich mit 28 Jahren, glaube ich, selber umgebracht, wenn ich das richtig recherchiert habe. Bitter war daran, dass man das in seinem Umfeld nicht gemerkt hat. Also entweder war man so unsensibel oder war ein so guter Schauspieler oder die Kombination aus beidem. Aber in der Tasche wurde ein Gedicht von Rilke gefunden, was wieder Hoffnung machen könnte. Der Panther.
Darf ich es auch sagen? Der Reinhold hat sich also mit 28 Jahren das Leben genommen. Und er hat das Gedicht von Rilke mitgehabt. Und Rilke hat das Gedicht geschrieben, wie er den Panther im Zoo in Paris im Zwinger gesehen hat. Das Gedicht geht so. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist's, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz voll Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, dringt durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Und ich habe dann in unserem Heftel einmal über das geschrieben und habe geschrieben, dass ich den Reinhold gern erzählen würde, was ich jetzt in Afrika erlebe. Und er hat ja oft gesagt, diese Afrika-Reise war das Schönste in seinem Leben. Und ich habe dann dazu geschrieben, Reinholds Botschaft an die Lebenden hieße wohl, spring, spring über die Stäbe, mit der Kraft der Mitte, spring bitte.
Herr Staudinger, vielen Dank für diese Einblicke, nicht nur in die Schuhproduktion, die wir jetzt gleich besuchen werden, sondern so wie Sie ticken als Rebell. Ich denke, wenn der Panther eine Metapher ist für die Menschheitsfamilie, dann sollten wir vielleicht uns die Frage stellen, warum wir überhaupt Stäbe erfinden oder denken oder was überhaupt für uns Stäbe sind. Das ist ja alles gemacht, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Vielen Dank, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Ich hoffe, wir schaffen es, dass viele Leute sich auch die Läden in Deutschland mal anschauen, weil dort wird ja mehr geboten als Schuhwerk, sondern das ist ein sich aufmachen, sich an beschäftigen, was trage ich, was kaufe ich, alles Mögliche, was auch alles hier alles produziert wird und was natürlich alles Fairtrade ist, das ist ja vollkommen klar. Eine Frage, die ich jetzt zum Schluss noch an Sie stelle und die wir am besten beantworten, indem wir durchs Werk gehen, auch wenn die meisten Arbeiter jetzt schon zu Hause sind, nach Hause gelaufen sind, wie schwer ist es, gute Schuhe zu machen?
Ich finde, das ist eine höchst anspruchsvolle Arbeit. Und zwar, weil die FIRS so strenge Qualitätskontrolleure sind. Wenn bei einem Textil ein Millimeter falsch genäht ist, möglicherweise erkennt man es gar nicht, schlimmstenfalls sieht man eine kleine Falten. Bei einem Schuh kann ein Millimeter der Grund sein, warum man den Schuh nicht tragen kann. Und darum ist das eine Arbeit voller Sorgfalt und Präzision, der ziemlich flott vonstatten gehen muss, weil unser Lohnniveau natürlich auf den Preis durchschlägt. Und im Grunde genommen würde ich sagen, wir machen das ganz gut. Aber der wichtigste Grund, warum wir weiter arbeiten dürfen, ist, weil wir genug Kunden finden und hoffen auch, dass wir es in Zukunft finden werden, die unsere Schuhe, Taschen und Möbel kaufen.
Danke für die Zeit. Wir nehmen diesen Schuh mit und Sie zeigen mir, wie man so etwas produziert.
Let's go.
Let's go. Herr Staudinger, das ist die Designwerkstatt. Hier geht die Schuhproduktion los. Erstmal die Idee, wie soll ein Schuh aussehen? Das ist Kunststoff, ne?
Das wird über den Leisten gezogen.
Daher der Name auch, etwas über den Leisten ziehen. Das ist der Leisten. Okay.
Und auf dieser weißen Folie kann man das Modell entwickeln.
Also zum Beispiel, ob der so einen Verschluss haben soll.
Genau. Mhm. Und dann entsteht schon zweidimensional die ersten Teile.
Aus Papier?
Aus Papier. Hier entstehen dann Schablonen. Diese Schablonen beschreiben dann die Teile, aus denen der Schuh gefertigt wird. Mhm. Und dann entsteht ein erstes Muster, wo wir dann diskutieren können und auch die ersten Leute oder in dem Fall Kinder probieren lassen können, ob die Schuhe auch passen.
Ob sie passen und vor allem hier auch noch in der Vorphase, welche Farbe, welches Material, ob sie geschmacklich ankommen. Ja, weil Schuhe ist auch Mode.
Ohne jeden Zweifel.
Von diesem Schritt bis zu diesem, bis zum entschlossen, wir machen diesen Schuh jetzt 20.000 Stück. Wie lange dauert das in der Regel?
Wenn die Leistenentwicklung auch dazu gehört, dann ist das ein Prozess, der ohne weiteres auch ein halbes Jahr brauchen kann. Mhm. Wenn Leisten und die Modelllinie im Grunde genommen klar ist, dann kann es schon sein, dass wir jetzt, wo wir ziemlich fit geworden sind, in wenigen Tagen Muster haben, die wir anschauen können. Mhm.
Das heißt, ein bestehendes Muster, was man dann eben nur durch die Materialwahl, Farbe variiert, geht deutlich schneller.
Ah, das geht ruckzuck, das geht ruckzuck.
Okay, wir sind hier im vierten Stock.
Im zweiten
Stock. Im Moment ist es so ruhig, weil die Belegschaft ist schon zu Hause.
Genau.
Okay. Ab wo fängt die Produktion wirklich an mit Maschinen? Hier im Haus? Wo ist das?
Eigentlich im Nachbargebäude. Weil Schuhe machen hat zwei grundsätzlich unterschiedliche Prozesse. Das eine ist die Oberteilherrichterei.
Ja.
Und das andere ist die Bodenmontage. Oberteile machen wir im Nachbarhaus. Und die Bodenmontage machen wir hier.
Wie nennt man das Bodenmontage? Weil das ist so ähnlich wie bei Autos, heißt es ja Hochzeit, wenn Chassis und Motor zusammengebaut wird. Gibt es da auch so einen Begriff für?
Das ist der Oberteil. Mhm. Und dann muss der Oberteil über den Leisten geschlagen werden.
Ja, mit einem Hammer auch.
Ja, das ist ein wichtiger Prozess. Da haben wir eine Zwickmaschine, die Zangen nehmen das Leder und spannen es über den Leisten. Und dann wird das unten mit der Bransohle
verbunden.
Und wenn diese Oberleder über den Leisten geschlagen werden, dann muss der Boden noch vorbereitet werden, bis er die Sohle aufnehmen kann.
Mit Klebstoff zum Beispiel.
Genau.
Und dann auch nähen.
Und hier läuft dann eine Naht mit, die sehr solide Verbindung schafft.
Kann man sagen, aus wie vielen Einzelteilen ein Schuh besteht, die dann hier zusammengefügt werden?
Naja, das sind ruckzuck 20, 30, je nach Modell. Hier haben wir das Futter, hinten eine Fersenkappe, vorne eine Spitzenkappe, ein Riemchen, eine Schnalle, ein Fersenfutter und
die Sohle und so weiter, dann noch
Garnkleber. Die Garnsohle, das Fußbett der, und so weiter. Ja.
Das wird alles hier zusammengebaut und von Hand zusammengefügt, bis der Schuh entsteht.
Im Grunde genommen ist es so, dass wir das alles können, aber rund etwas mehr als die Hälfte unserer Produktion entsteht in Ungarn und Tschechien. Hier machen wir ungefähr 40%. Und wir sind aber. Und Schuhindustrie ist immer arbeitsteilig gewesen. Die Weltmeister der Schuherzeugung waren immer die Italiener. Mhm. Und auch in Italien der Hochblüte hat keine oder kaum eine Firma einen ganzen Schuh selber gemacht, sondern das war immer das Zusammenspiel vieler verschiedener Firmen. Die einen haben das Leder gestanzt, die anderen haben es vernäht, die nächsten haben es montiert, die übernächsten verpackt und wieder ein Fünfter hat es vertrieben. Mhm. Und diese Arbeitsteilung hat letzten Endes die Industrie auch so ungeheuer erfolgreich gemacht.
Was aber auch bedeutet, dass wenn ein Teilbetrieb ausfällt, dann bricht alles zusammen.
Ja, das ist dann wie ein Kartenhaus. Mhm. Im Grunde genommen ist jetzt so, dass es in Osteuropa viele Schuhfabriken gibt, die ums Überleben kämpfen. Was unsere Aufgabe vereinfacht. Da gibt es viele Firmen, die auf Aufträge warten. Und in dieser Situation achten wir sehr darauf, dass wir Verhältnisse und Beziehungen schaffen zu unseren Partnerfirmen, wo die sich auf uns verlassen können und wir uns auf sie verlassen können. Jetzt ist einer unserer wichtigsten Partnerfirmen in Zlín, in der Tschechischen Republik. Das war eine europäische Schuhmetropole in der Zwischenkriegszeit. Bata hat diesen Prozess zur Blüte gebracht. Und die haben einen großen Abnehmer verloren und sind jetzt wahnsinnig froh, dass sie für uns produzieren können. Und verloren haben sie diesen Abnehmer, weil der unter Kostendruck gekommen ist. Und Kostendruck wird im Grunde genommen in der Schuhbranche immer so gelöst, dass man einen Produzenten sucht, der dasselbe billiger macht.
Billiger macht. Lassen Sie uns in den Teil der Firma gehen, wo das Oberteil hergestellt wird.
Gut, wir gehen.
Mal sehen, ob ich verstehe, was das ist. Kann das sein, dass das vorne ist?
Das ist das Blatt.
Okay, dann ist das die Zunge.
Und das ist die Zunge, genau.
Okay, sehr dünn.
Das ist ein Futterleder.
Ah, Futterleder heißt dünn, besser zu verarbeiten.
Futterleder ist innen, muss geschmeidig sein, muss den Fuß bekleiden.
Mhm. Was ist mit dem Fersenteil?
Fersenteil sehen wir hier.
Okay.
Die Ferse ist hier schon fertig genäht. Und hier dazwischen kommt dann eine Fersenkappe hinein, die die Ferse
umschließt. Und auch ein bisschen was ab kann.
Ja, und halten muss, muss dem Fuß einen Halt geben und auch dem Fuß, dem Schuh eine Dauerhaftigkeit.
Mhm. Und das Ganze wird auf diesen Maschinen genäht?
Und das wird auf diesen Maschinen genäht.
Wo sind denn jetzt die Mitarbeiter? Alle in der Pause?
Nein. Die fangen schon um 6 Uhr früh an und sind um 2:30 mit ihrem Arbeitstag fertig. Mhm. Ich habe des Öfteren vorgeschlagen, sie könnten doch länger schlafen. Sie wollen es nicht. Mütter wollen nach Hause kommen zu den Kindern. Und Leute, die zu Hause eine Landwirtschaft haben, wollen am Abend noch in der Landwirtschaft einen Beitrag leisten.
Aber das heißt, man kann hier selbstbestimmt eigentlich sagen, wie man das gerne hätte?
Zum Teil. Zu einem großen Teil ist Schuherzeugung Teamsport. Mhm. Es geht nicht, dass die eine Gruppe um 6 Uhr anfängt und die andere um 8. Ein bisschen können wir improvisieren, aber im Grunde genommen ist es so, dass das Werkstück geht von einer Hand in die andere. Und überall bei jeder Maschine stehen eigentlich Spezialisten, die diese Maschine besonders gut beherrschen. Mhm. Und gutes Gelingen bedingt das gute Zusammenspiel aller.
Was machen die da drüben?
Die machen einen Workshop. Die machen jetzt in diesen nächsten Tagen eine Tasche, mit der sie dann am Freitag nach Hause gehen.
Das sind aber Kunden.
Das sind Kunden.
Lass uns in den Bereich gehen, wo der Schuh zusammengebaut wird.
Das machen wir.
Ich glaube, darunter geht's, ne?
Ja.
Herr Staudinger, hier werden die Schuhe aus vielen Einzelteilen, die vorgearbeitet wurden, zusammengebaut. Das ist die
Brandsohle mit dem Fußbett.
Ich habe zufällig die richtige Sohle dabei, die man unten drunter packt.
Die gehört unten drunter. Und hier haben wir den Leisten.
Mhm. Über den jetzt etwas gespannt wird.
Und über den Leisten muss das Oberleder gespannt werden.
Aha, und wo geschieht das?
Und diese Leistung erbringen wir mit unserer Zwickmaschine. Mhm. Und diese Zwickmaschine zwickt das Leder und spannt es über den Leisten.
Ohne, dass es Falten wirft.
Und das ist ein ganz sorgfältiger Arbeitsgang. Jede Falte, die hier zurückbliebe, würde den Komfort vom Schuh mindern. Mhm. Und so gesehen ist das ein absolutes Schlüssel, ein Schlüsselarbeitsgang, der zum Gelingen des ganzen Schuhs ganz, ganz wichtig ist.
Diese Maschine gehört zum teuersten, was man hier gekauft hat, für 54.000 Euro, kommt aus Italien. Ormac, und dass die Fabrik hier überhaupt noch existiert, liegt wohl daran, dass sich die beiden wichtigsten Produzenten zusammengetan haben.
Die haben sich fusioniert und haben so gesehen beide das Überleben gerettet. Im Grunde genommen muss man hoffen, dass sie noch lange leben, weil der Gegenwind stammt aus China.
So jedenfalls wird ein Schuh draus, also wenn viele Menschen kooperieren und sagen, wir wollen wieder lokal Verantwortung übernehmen und uns damit der Konkurrenz stellen. Hier drin befindet sich rein zufällig ein Heft, das nennt sich Rückenwind. Herr Staudinger, es hat etwas mit der Idee zu tun, hinter der Sie voll stehen, die ein wenig pervertiert wurde, die Idee der Genossenschaft. Was hat es damit auf sich?
Rückenwind ist der Name von unserem Genossenschaftsverband, den wir im Dezember 2016 zur Reife gebracht haben. Es ist uns nach 100 Jahren erstmalig in Österreich gelungen, neben Raiffeisen und Volksbanken einen neuen Genossenschaftsverband zu gründen.
Unabhängig.
Unabhängig. Und dieser Genossenschaftsverband soll der Genossenschaftsidee wieder Rückenwind verleihen. Die Ursprünge der Genossenschaftsidee sind definiert durch die drei Wörter Selbsthilfe, Selbstorganisation und Selbstverantwortung. Und da spüren wir, dass viele, viele Menschen jetzt Sehnsucht haben nach einer lebensbejahenden Wirtschaft, nach einer Wirtschaft, die nicht zerstörerisch ist, sondern enkeltauglich ist. Und da hoffen wir, dass wir mit unserem Genossenschaftsverband Rückenwind dieser Szene Rückenwind verleihen können.
Das heißt, hier kann man lesen, wie es gemacht wird.
Hier stehen viele inspirierende Sätze drinnen. Wie es gemacht wird, entscheidet dann trotzdem die Wirklichkeit. Und auch bei dieser Wirklichkeit wollen wir hilfsbereit sein, weil dabei gibt es oft Schwierigkeiten, an die man vorher nicht denkt. Trotz alledem nicht entmutigen lassen, sondern mit Rückenwind mutig in die neuen Zeiten
segeln. Man wächst ja mit seinen Aufgaben. Dieses Heft gibt es übrigens in den GEA-Läden. Da kann man sich schlau machen und diese Läden auch mal besuchen. Herr Staudinger, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich glaube, dass Sie ja sehr inspirierend auf all die wirken, die das jetzt sehen. Auch wenn die sagen, sie hätten nicht gedacht, dass sie sich so für Schuhe interessieren. Aber es geht ja um mehr. Deswegen unsere Idee hinter dem Format Die Macher ist ja nicht nur, dass ihr euch begeistern lasst, sondern dass ihr selber in die Spur kommt. Versucht es einfach. Fangt einfach an.